FIPS ist eine Produktion des Freien Radio Göppingen e.V. Wir sind zu empfangen im Landkreis Göppingen auf 89.0, im Kabel auf 99.2 und weltweit im Internet unter radiofips.de. Verantwortlich für den Inhalt der einzelnen Sendungen sind die jeweiligen Redakteure und Moderatoren. FIPS und das Radio lebt.
Autoren schreiben Bücher. Bücher werden gelesen. Autoren lesen ihre Bücher. Auf der Radio FIPS Lesebühne. Eine Sendung in Zusammenarbeit mit dem Manuela Kienzel Verlag.
Hier ist Radio FIPS, die Lesebühne. Durch das Programm führt sie Rüdiger Wolf. Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast zur Lesebühne. Dr. Dr. Gregor Hundeshagen. Sein Buch, das er geschrieben hat, heißt Mein Seven Summits Weg. Und im Untertitel Ein MKG-Chirurg besteigt die höchsten Gipfel aller Kontinente. Wie kommt man als Doppeldoktor, Mediziner und Zahnarzt auf die Idee, alle sieben Gipfel der sieben Kontinente zu besteigen?
Ja, hallo. Das war nicht von Anfang an die Idee gewesen. Ich war im Jahr 2000 auf dem Kilimanjaro zum 40. Geburtstag von meinem Freund. Und da hat sich die Idee so langsam entwickelt. Dann hat es noch 6 Jahre gedauert, bis ich mir immer bewusster geworden bin, dass ich es vielleicht doch mal versuchen könnte, die einzelnen höchsten Berge der jeweiligen Kontinente zu besteigen. Und dann begann die ganze Sache eigentlich 2006 und gar nicht am Anfang mit dem Ziel, die Seven Summits zu machen, sondern zunächst erstmal höhere Berge zu besteigen. Und dann hat sich die Idee so langsam in den Jahren entwickelt.
Und wie kommt man dann auf die Idee, ein Buch darüber zu schreiben?
Ja, ganz zum Schluss, wenn die ganze Sache geklappt hat und man die Seven Summits geschafft hat und dann vielleicht noch beim ersten Anlauf, dann kommt man überhaupt nicht auf die Idee, zum nächsten Buch zu schreiben. Aber ich hatte ein Gespräch zur letzten Expedition in Kathmandu in Nepal. Und da hat mich ein Bergführer gefragt, der auch dort bei einer anderen Expedition unterwegs war. Na, du warst ja auch auf dem Everest. Ja, und du warst ja auch der Erste aus deiner Gruppe, der oben auf dem Gipfel war. Ja, was machst du denn da jetzt als Nächstes? Und ich dachte, was soll ich als Nächstes machen? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Na, du schreibst bestimmt ein Buch. Und da wurde der Gedanke das erste Mal eingepflanzt. Aber dann ist auch noch eine Zeit vergangen. Und dann habe ich mich erinnert, dass ich ein Plakat meiner Praxis mit auf dem Gipfel hatte und ein Plakat meiner Firma, mit der ich sehr intensiv zusammenarbeite, die Zahnimplantate herstellt. Und dann bin ich zu der Firma gegangen und habe gesagt, was sagt ihr denn zu eurem Bild, zu dem Bild von euch auf dem Gipfel der Welt? Eigentlich wollte ich nur mal fragen, was denen das Bild wert wäre. Und die haben mich dann direkt auf die Idee gebracht, mit deren Hilfe ein Buch zu schreiben, und haben wir auch einen festen Termin gesetzt, wann das Buch fertig sein sollte. 1,5 Jahre später musste es fertig sein, also hatte ich wieder ein klares Ziel und so hat sich das dann entwickelt.
Ja, und ich würde sagen, jetzt bekommen wir eine Kostprobe aus dem Buch.
Und welche hätten Sie gern? Tja, am Anfang steht natürlich etwas die Biografie im Vordergrund und vielleicht kann ich mal damit anfangen, dass wir darüber sprechen, wie ich überhaupt zu dem Ausdauersport gekommen bin, der die Grundlage war für meine sportlichen Aktivitäten, die dann später im Bergsteigen geendet sind. Und da möchte ich mal was lesen, wie ich überhaupt zu den, ja, mit welchen Leuten ich begonnen habe und wie die ganze Sache überhaupt begonnen hat. Die Geschichte meiner Bergbesteigung handelt stets auch von den Menschen, die mit mir gemeinsam auf den Weg gingen. Bei dieser ersten Tour, ich erzähle jetzt gerade von der Tour auf den Kilimanjaro, war es neben Carsten, dessen Freund Micha, der schon lange geplant hatte, den Kilimanjaro eines Tages von oben zu sehen. Vierter im Bunde war Tillmann, ein befreundeter Kardiologe aus den alten Bundesländern, der als passionierter Langstreckenläufer nicht nur die nötige Fitness, sondern auch bereits einige Erfahrung am Berg mitbrachte. Ich hatte ihn über seine Frau Ellen kennengelernt, die sich in unserer Kirchengemeinde engagierte. Als Naturfreak im Westen aufgewachsen, wusste er viel über den großen Teil der Welt zu berichten, der uns anderen erst seit der Wende zugänglich geworden war. Ich fragte auch meinen Freund und damaligen Haustechniker Olli. Wir kannten uns ebenfalls über die Kirchengemeinde. Unsere Familien waren befreundet und ich wusste, dass er immer für ausgefallene Aktionen zu haben war. Wie mein Studienfreund Olaf zu dieser Gruppe stieß, verdient einer längeren Einleitung. Und das möchte ich jetzt kurz erzählen. Sie hat mit einem festen Freundeskreis zu tun, der sich während meines Studiums gebildet hat und der in diesem Buch noch häufiger erwähnt wird. Als Elferrat hatten wir den jährlichen Fasching der Medizinischen Akademie Dresden organisiert. Ein Highlight im studentischen Nachtleben, das uns zusammengeschweißt und stabile Freundschaften hervorgebracht hatte. Mitte der 80er Jahre engagierten wir Bands, ließen Studenten der Hochschule für Bildende Künste das Bühnenbild gestalten, schrieben Büttenreden, drehten Super-8-Filme, wählten die Professoren aus, die an der Seite unserer hübschesten Studentinnen die Faschingsprinzen sein sollten und waren bekannt für die legendärsten Nachfeten. Seit unser Studium zu Ende gegangen war und wir verstreut über die DDR und später ganz Deutschland unserem Beruf nachgingen, trafen wir jedes Jahr zum Himmelfahrtswochenende immer wieder an einem anderen Ort zusammen, feierten, ließen alte Zeiten hochleben und heckten den ein oder anderen Plan aus. An Himmelfahrt des Jahres 2000 war es wieder soweit. Diesmal waren wir im Tiroler Stubaital und zu 11 saßen wir zusammen und Olaf und ich kramten in Erinnerungen und nach dem, ich weiß nicht wie vielten Bier, fiel mir ein, Mensch Olaf, im September steige ich auf den Kilimanjaro. Wie steht's? Wie sieht's aus? Kommst du mit? Es dauerte keine 5 Sekunden und er sagte, ja, mache ich. Nun ja, das war in einer Bierlaune gesagt und Olaf mit seinem kleinen Bäuchlein war nicht gerade als ambitionierter Sportler bekannt. Darum gab ich nicht viel drauf, aber er meinte es ernst, griff sofort zum Handy, um seine Frau anzurufen und ihr seinen Entschluss mitzuteilen. Dabei vergaß er natürlich, dass es erst Nachmittag um 3 war, er schon einige Bierchen intus hatte und dass seine Frau eine Apotheke betrieb, vielleicht gerade mitten im Alltagsstress hinter der Verkaufstheke stand. Das Gespräch war intensiv, aber kurz. Ilona war natürlich mitten im Beratungsgespräch, die Apotheke voller schmerzgeplagter Patienten und wenig empfänglich für die Nachricht ihres Göttergarten, er steige im Herbst auf den Kilimanjaro. Sie blieb stumm, legte auf, nicht nur weil sie sprachlos war, sondern weil eine adäquate Antwort kaum dienlich fürs Apothekergeschäft gewesen wäre. So jedenfalls rekonstruierten wir die Situation im Nachhinein. Weil ich Olaf lange genug kannte, war mir klar, was er so ankündigte, würde er auch durchziehen, egal was seine Frau davon hielt. Das ist ein kleiner Exkurs in die Vergangenheit, wie es alles begann.
Dazu habe ich, glaube ich, gleich den passenden Titel. An Musik würde ich kurz unterbrechen mit einem kleinen Musikstück von den Rolling Stones.
Ja, vielleicht als nächstes mal eine Geschichte, die sehr peinlich war, aber die einfach mal erzählt werden muss. Ein Anruf, den ich getätigt habe und der, naja, so nicht ganz einfach für mich gewesen ist und der läuft unter dem Titel »Alte Freunde, neue Pläne«. Ich erinnere mich an einen der peinlichsten Anrufe, die ich je getätigt habe. Im Radio hörte ich ein Interview mit dem durch seine Extremtouren bekannten Bergsteiger aus Sachsen-Anhalt, Olaf Rieck. Er hatte vor, im Jahre 2005 den Mount Everest mit einem kleinen Team von Mitstreitern ohne Zusatzsauerstoff zu besteigen. Die Expedition lief unter der Überschrift Leipzig goes to Everest. Auf dem Gipfel sollte die Leipziger Fahne gehisst werden. Man suchte Sponsoren aus der Region und die Leipziger Volkszeitung würde über die Expedition berichten. Dieses Interview ging mir nicht mehr aus dem Sinn. Ich recherchierte einiges über Rieck, erfuhr unter anderem, dass weiterhin nach Sponsoren für die Unternehmung gesucht wurde und hatte eine kühne Idee. Ich könnte als Sponsor auftreten, wenn er mich im Gegenzug mitnehmen würde. Nicht, dass ich so vermessen gewesen wäre, an einen Aufstieg bis zum Gipfel zu glauben, aber vielleicht bis ins Basislager oder noch ein Stückchen höher. Das wäre etwas. Dann hätte ich einen intensiven Kontakt zum Berg der Berge. Vielleicht würde ja was gehen. Als zusätzlicher Expeditionsarzt und Sponsor. Wäre das nicht ein gutes Angebot? Andererseits, was hatte ich als Bergsteiger vorzuweisen? Unsere Tour auf den Kilimanjaro lag nun bereits 5 Jahre zurück. Zwar hatten mich die Berge seither nie mehr losgelassen, aber außer etlichen Marathonläufen gab es nur noch die eine oder andere Bergtour mit der Familie oder Freunden. Vor allem Trekkingtouren im Annapurna-Massiv und die atemberaubende Kulisse dort hatte ich genossen und als wir mit einem Kleinflugzeug den Mount Everest überflogen hatten, verspürte ich eine beinahe magische Anziehungskraft. In mir hatte sich ein tief verborgener Wunsch geregt, noch einmal ein großer Berg. In dem Jahr, das seit unserer Nepal-Reise vergangen war, hatte ich das eine oder andere Buch über die höchsten Gipfel der Welt und deren Geschichten gelesen. Die Faszination wuchs. Nun schlich ich also ums Telefon und kämpfte mit mir, ob ich Olaf Rieck anrufen sollte oder nicht. Aber warum eigentlich nicht? Wenn du es nicht versuchst, sagte ich mir schließlich, kannst du nie wissen, ob es vielleicht doch geklappt hätte. Ich griff zum Hörer und wählte die Nummer, die ich im Internet gefunden hatte. Als Rieck sich meldete, stellte ich mich vor und schilderte mein Ansinnen so vorsichtig wie möglich. Das Schweigen am anderen Ende der Leitung schien Stunden zu dauern. Dann endlich sagte er etwas. Haben Sie, außer dem Kilimanjaro, irgendwelche hochalpinen Erfahrungen? Ich musste verneinen. Haben Sie schon mal in einem Hochlager in 6000 Metern oder höher übernachtet? Und sich selbst versorgt? Nein, noch nicht. Sind Sie schon einmal mit Steigeisen gelaufen? Die Reihe seiner Fragen hörte nicht auf. Und jede einzelne Frage, die ich mit Nein beantworten musste, stach mir wie ein Pfeil ins Herz. 8 Jahre später wäre es mir sehr leicht gefallen, auf alle diesen Fragen zu antworten. Jetzt hatte ich eigentlich nur noch das Verlangen nach dem berühmten Loch, in das man unbemerkt verschwinden kann. Doch da war kein Loch und mir blieb nichts weiter übrig, als dieses unglückselige Telefonat so charmant wie möglich zu Ende zu bringen. Nagender Selbstzweifel setzte ein. Das war's, ich Vollidiot. Was habe ich gemacht? Bin ich jetzt total größenwahnsinnig geworden? Und dennoch, ich wäre nicht ich gewesen, wenn sich diese Selbstzweifel nicht relativ zügig in eine gewaltige innere Energie verwandelt hätten. Die Blamage entwickelte einen ungeheuren Schub. Die gefühlte Niederlage führte, wie so oft in meinem Leben, zu einem jetzt erst recht Effekt.
Und wie ging es dann weiter?
Ja, dann waren einige Jahre vergangen nach dem Kilimanjaro und es kam dann doch dazu, dass ich mich langsam an die Sache herantastete. Ich bin natürlich nicht mit Olaf Rieck zum Everest gegangen, weil er das gar nicht in Erwägung gezogen hatte. Und so kam zunächst in Europa der Mont Blanc, den ich während eines Urlaubs bestiegen habe. Dann kam in Europa der Elbrus. Und danach im Jahre 2008 stieg ich mit meinem Freund, Alberto genannt, auf den Mount McKinley. Das war einer der schwersten und auch der extremsten Berge.
Für die, die sich nicht auskennen, auf welchem Kontinent?
Der Mount McKinley ist auch jetzt umbenannt worden von Obama in Denali und ist Nordamerika. Ja, das war dann im Jahre 2008. Und dann lag schon ein ziemlich großer Brocken hinter mir mit dem McKinley. Und ich hatte dann den Plan, den Mount Vinson und den Aconcagua zusammen in eine Expedition zu legen. Mount Vinson, das ist die Antarktis. Der Berg ist nicht sehr hoch, es sind 4892 Meter. Und, aber die Nähe ist natürlich schon herausfordernd und die Nähe zum südamerikanischen Kontinent, sodass die Idee bestand, zunächst in die Antarktis zu fahren, dort den Mount Vinson zu besteigen mit einer geführten Expedition von einem kanadischen Bergführer geleitet und anschließend dann nach Südamerika zu fahren und von dort aus nach entsprechender Akklimatisation noch den Aconcagua zu besteigen. Und das war diese Doppelexpedition, habe ich dann auch in der Form durchgeführt. Vielleicht dann mal, soll ich mal was über diese, dann würde ich mal diese extreme Situation auf dem Mount Vinson beschreiben. Und zwar war ich relativ überrascht, als ich den Mount Vinson anging, dass nur zwei Teilnehmer in dieser Expedition waren. Das war eine gewisse Megan Delahanty aus San Francisco und ich. Und es sind halt nicht viele, die sich da in diese extremen Regionen wagen können. Und ich habe erst gedacht, naja, okay, der Bergführer, Megan und ich und zwei Zelte. Ich werde wahrscheinlich mit dem Bergführer zusammen in einem Zelt schlafen. Nein, das war nicht so. Der Bergführer hat zu mir gesagt, du bist hier Gast, du bist der Costumer, du gehst mit Megan Delahanty in ein Zelt. Ja, das war die erste Überraschung für mich und dann lief das aber ganz gut an und im Vorfeld hatte ich mal diese Megan gegoogelt auf Anraten meines Sohnes und er hat gleich gesagt, oh Papa, mit der wirst du nicht so gut zurechtkommen, die sieht ziemlich egozentrisch aus. Und ich habe gedacht, okay, das wird schon nicht so schlimm werden. Aber schlussendlich war es so, dass sie hatte den Everest schon bestiegen und hat nur vom Everest erzählt. Die ganze Zeit immer nur Everest, Everest, Everest. Ich konnte es gar nicht mehr hören. Und wenn ich was erzählen wollte, dann bin ich gar nicht bis zum Ende des Satzes gekommen, weil das Englisch natürlich noch ein bisschen langsamer war als ihr Amerikanisch. Und das war etwas schon, ja, eine komische Situation. Und ich habe mich dann gewundert, dass überhaupt keine Gespräche stattfinden über ja menschliche Situationen, weil man wirklich viel, viel Zeit zusammen im Zelt verbracht hat. Aber schlussendlich sollte das nicht sein. Und wir sind dann in einzelnen Etappen aufgestiegen und sind dann schlussendlich im Hochlager gewesen, im High Camp auf 3600 Meter. Und da begann ein ziemlich starker Schneesturm und eine zusätzliche russische Expedition, die hatte beschlossen abzusteigen und unser Bergführer hat beschlossen oben zu bleiben. Und dann habe ich mit Megan aus San Francisco 7 Tage und 7 Nächte zusammen in einem Zelt verbracht und bei fürchterlichem Sturm und sind nur in den Pausen mal rausgekommen, um Schnee zu schaufeln. Da war ich aber meistens gefragt. Und nun beginnen meine Tagebuchaufzeichnungen. Und je mehr die Berge schwerer wurden, umso mehr kommen im Buch auch reinweg meine Tagebuchaufzeichnungen zum Tragen. Und da möchte ich mal von Weihnachten 2010 berichten. 24.12.2010, Freitag, High Camp, Mount Vinson, 3600 Meter. Ich wollte Abenteuer und ich habe es satt bekommen. Es ist 5.30 Uhr, ich erwache und fühle mich wie in der engen Röhre eines MRT bei einer Kopfaufnahme, also bis zum Anschlag drin. Das gesamte Zelt auf meiner Seite ist eingeschneit. Es herrscht ein riesiger Druck auf der seitlichen Zeltwand. Ungeheure Schneemassen mit einem dünnen Häutchen Zelt dazwischen liegen direkt auf meinem Kopf. Ich muss tierisch pinkeln, aber die Pee-Bottle ist voll. Sch, Scheiße. Also raus, irrer Sturm, etwa 60 Kilometer pro Stunde, bei minus 20 Grad. Mit Windchill-Berechnung eine gefühlte Temperatur von minus 50,2 Grad. Das Pinkel bereitet schon Stress, dann jedoch gleich Schneeschaufeln. Durch die Anstrengung beschlägt sofort meine Skibrille, vereist dann und ich sehe nichts mehr. Scheiß Equipment. Vorher habe ich versucht, einen Schneeschaufel aus dem Küchenzelt zu holen, weiß aber nicht, wo es lang geht. Da komplettes Whiteout herrscht. Habe mich auf allen Vieren zum Küchenzelt getastet, Schaufel geschnappt, bin zurückgekrochen und habe blind geschaufelt. Bin dann aber zu dicht an das Außenzelt gekommen und habe das Überzelt eingeschlitzt. Bekomme einen Anschiss vom Bergführer. No go, don't do this again. Inzwischen hilft aber Micha, das war der Bergführer, und Megan aus San Francisco, Steuerberaterin, tut, was sie kann. Es ist ein absoluter Stress, blind zu schaufeln, noch dazu bei der eisigen Kälte und den Windgeschwindigkeiten. Alles wird nass, endlich ist Pause. Alle Klamotten sind feucht. Der Bergführer entscheidet, Umzug mit allen Sachen in ein anderes Zelt. Eines der russischen Expeditionen, die vor dem Sturm abgestiegen sind. Vorher muss jedoch das kaputte Zelt komplett freigeschaufelt und abgebaut werden. Jetzt Umzug mit allen Klamotten, Schlafsack, Rucksack, Isomatte, das ganze Equipment, möglichst in Sekundenschnelle. Ich haue alles zusammen und laufe fast blind zum nächsten Zelt. Megan hat schon alles drin. Na super. Erst nicht richtig mitmachen, dann aber schnell rüber ins neue Zelt. Ich klatsche alles rein. Kann den Reißverschluss kaum öffnen, verliere einen Handschuh und glaube, meine Zehen sind abgestorben. Ich fühle meine Zehen nicht mehr. Null Gefühl. Da hilft nur noch beten. Ich gehe jetzt mit durchnässten Klamotten ins Zelt, Isomatte aufblasen, Schlafsack ausrollen und Zehen wärmen. Megan nimmt meine Fußspitzen unter ihre Achseln. Feiner Zug. Danke. Aber immer noch kein Gefühl. Sie fassen sich an wie ein Stück Holz, Eisen oder Eis. Der eigene Körper wird zum Fremdkörper. Grausam, doch langsam tauen sie auf. Bis auf die Spitzen, die bleiben taub. Ich glaube, ich brauche das nicht auf Dauer. Und es ist Heiligabend, der 24.12., 16 Uhr Ortszeit, Bescherungszeit zu Hause. Langsam wird mir warm. Ich denke, jetzt ist der richtige Zeitpunkt für eine kleine persönliche Bescherung. Habe nur Brittas Geschenk mit ins Highcamp genommen und freue mich doll, es auszupacken. Es ist eine kleine handgeschriebene Zettel. Ich lese erst zwei, hebe mir die anderen Zettel dann für später auf und bin glücklich. Dann liege ich im Schlafsack und höre eine halbe Stunde Weihnachtslieder mit dem letzten Saft meines iPods. Herrlich. Ich denke an zu Hause, hoffe, ihr habt einen entspannten, guten heiligen Abend und wünsche mir, dass dieser Sturm bald ein Ende hat und am 26.12. endlich Summit Day ist. Merry Christmas.